Hallo Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wie gestern bereits angekündigt, machen wir heute weiter mit den Einkommensquellen und den Vermögen in Deutschland. Und zwar gucken wir uns an, aus welchen Quellen die Deutschen meistens ihr Einkommen beziehen, wofür sie dann das Geld benutzen, also was ist der Konsum. Dann gucken wir uns auch noch so ein paar Begriffe an, das habe ich ja auch schon thematisiert. Dazu gibt es tatsächlich schon so eine ausführlichere Folge, wenn ihr einfach mal runterscrollt zum Start und da steht auch alles zur Einkommensverteilung. Wie gesagt, dazu gibt es eine ausführlichere Folge, aber wie gesagt, ich möchte das einfach hier nochmal wiederholen. Es ist einfach immer wieder schön, die Begriffe einfach nochmal so kurz zu haben, anstatt die jetzt nochmal so unfassbar krass tief zu wiederholen. Deswegen fangen wir jetzt an mit der Frage, aus welchen Quellen beziehen denn die Deutschen durchschnittlich ihr Einkommen? Und zwar ist das meistens parallel. Also es ist meistens nicht so, dass es nur eine einzige Quelle ist, sondern meistens parallel so zwei, drei Quellen. Und zwar gibt es dann jetzt generell erstmal vier Hauptquellen, und zwar erstmal das Einkommen aus unselbstständiger Arbeit, das bedeutet, wenn man angestellt ist, man bekommt entweder sein Gehalt oder den Lohn, wenn man eben arbeitet. Ein Lohn ist, wenn es nicht gleich ist, und ein Gehalt ist, wenn du jeden Monat oder zu jeder Stunde gleich viel Geld bekommst. Die zweite Möglichkeit wäre, dass man sein Einkommen aus selbstständiger Arbeit bezieht. Das bedeutet, wenn man ein Unternehmen hat, weil das ist ja dann so, dass du selbstständig bist. Und wenn du irgendwo angestellt bist, arbeitest du natürlich, aber es ist nicht deine eigene Firma oder dein eigenes Unternehmen. Eine dritte Möglichkeit ist das Einkommen aus Vermögen. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel in eine Immobilie investiert habt und dann Miete bekommt, aber auch Dividenden, Pachteinnahmen, aber auch sowas wie Aktien. Also es kann zum Beispiel auch digital sein, an der Börse. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Bei Einkommen aus Vermögen ist es nämlich so, dass ihr nicht aktiv irgendwie dafür arbeitet, in dem Sinne, dass ihr irgendwie 6-8 Stunden pro Tag arbeitet, sondern das ist, wie gesagt, dann eher so ein Parallel zu den anderen Einkommensquellen. Und die letzte Option wäre das Transfereinkommen. Das bedeutet, dass da einfach alle Leistungen sind, die der Staat in privaten Haushalten ohne konkrete Gegenleistungen zur Verfügung stellt oder einfach zukommen lässt. Das wäre sowas wie Kindergeld oder Sozialhilfegeld. Und 2020, ich wollte gerade letztes Jahr sagen, aber es ist ja vor 2 Jahren gewesen. Oh mein Gott, wie die Zeit einfach verfliegt. Naja, es ist schon, wenn man länger drüber nachdenkt, es ist schon ein bisschen schockierend. Aber 2020 war es ja so, dass der Staat bis auf so die ganz reichen 1 oder 10% hat ja jede Familie mit Kind 300 Euro, glaube ich, bekommen als Transferleistung wegen Corona. Und das ist dann halt eben so das Transfereinkommen, und ihr müsst ja dem Staat praktisch nicht zurückgeben. Also natürlich, das wird durch Steuern finanziert, aber jetzt erstmal allgemein musstet ihr ja nichts dafür zurückzahlen. Und wofür gibt man dann das ganze Geld aus? Und zwar ist das Konsum im Verhältnis so, dass es natürlich erstmal für Wohn- und Energie rauskommt. Also wenn ihr zum Beispiel Miete zahlt oder euch ein Haus gekauft habt in Deutschland, das ist ja allgemein sehr, sehr kritisierbar, dass die Mieten so unfassbar hoch sind. Also ich finde das teilweise so krank, weil zum Beispiel ich mache jetzt mein Abi, und wenn man sich dann so mal anguckt, wie vielleicht irgendwo in einem anderen Ort, wenn man da vielleicht studieren möchte, wie hoch da die Mieten sind, dann kostet halt so eine Einzimmerwohnung immer so fett so 500, 600 Euro. Wo ich mir so denke, das ist doch nicht mehr verhältnismäßig. Oder auch hier, wo ich wohne, gibt es halt so kaum Platz und Ort, wo du halt irgendwie noch investieren kannst, weil einfach so viel schon so voll gepackt ist halt einfach. Und dann kostet zum Beispiel auch so, keine Ahnung, zum Verkauf eine, weiß nicht, 2-Zimmer-Wohnung kostet 1 Million Euro. Also das, wenn man das in Relation setzt zu früher, ist das überhaupt gar kein Maßstab. Also das kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Und ich würde mir auch hier von der Politik wünschen, dass da so mehr so verändert wird, und das ist ja auch gerade im Gespräch. Also falls ihr die Nachrichten in den letzten Wochen und Monaten so mitverfolgt habt, ist es ja immer so ein ganz großer Kritikpunkt. Und dementsprechend ist das hier auch auf Platz 1, weil das einfach so, so unfassbar viel ist. Und da muss ich auf jeden Fall einiges ändern. Dann Sonstiges ist auf Platz 2, und Sonstiges kann einfach irgendwas sein, was jetzt nicht definierbar ist. Also zum Beispiel irgendeine Zeitschrift sich zu kaufen, Schminke, Klamotten. Es kann aber auch ein Urlaub sein, also das ist einfach nicht definierbar. Deswegen ist auch so breit gefächert und auf Platz 2. Auf Platz 3 sind dann Nahrungsmittel, auf Platz 4 Verkehr, auf Platz 5 Freizeit. Und das Letzte, was man auch noch machen kann, ist Sparen. Und auch hier bei Konsum ist es nicht nur, dass man sich auf eine Sache fokussiert, sondern es ist auch meistens ganz unterschiedlich, eigentlich so alle 6, die ich gerade genannt habe. Also man braucht ja Nahrungsmittel, man braucht irgendwo einen Ort, wo man eben wohnen kann. Dann möchte man sich aber natürlich auch mal was gönnen, und kann man auch zum Beispiel mal den Verkehr nutzen, Freizeit oder auch einfach mal sparen. In Deutschland spart man ja auch sehr, sehr gerne. Und jetzt ist natürlich auch so die Frage, wie ist denn jetzt so die Einkommensverteilung? Da gibt es hier einmal zwei Begriffe, und zwar einmal die funktionelle Einkommensverteilung und die personelle Einkommensverteilung. Bei der funktionellen Einkommensverteilung ist das so, dass die Verteilung nach Produktionsfaktoren bzw. Einkommensarten als Ergebnis des Marktprozesses ist. Das bedeutet, wie habt ihr euren Lohn, euer Gehalt, euer Einkommen bekommen? Das bedeutet, die Frage bei der funktionellen Einkommensverteilung ist wie. Das bedeutet, durch Lohn, Gehalt oder seid ihr selbstständig und habt ein Unternehmen und habt dadurch einen Unternehmerlohn bekommen. Es kann aber auch sein, dass es eben nicht Arbeit ist, sondern Boden, dass ihr, irgendeinen Pachteinnahmen bekommt oder auch Kapital, also eben beispielsweise Aktien, Zins, Pacht oder Unternehmensgewinne. Also wie bekommt ihr das? Und hier findet erstmal keine Umverteilung statt. Dann bei der personellen Einkommensverteilung fragt man sich, wer bezieht das Geld? Also die Verteilung auf die verschiedenen Personen oder Personengruppen. Und hier gibt es die primäre Einkommensverteilung und die sekundäre Einkommensverteilung. Und bei der primären Einkommensverteilung bezieht sich das auf das Markteinkommen. Das bedeutet, hier gibt es auch noch keine staatliche Umverteilung. Und zwar sind diese Personengruppen zum Beispiel Arbeitnehmer oder Selbstständige oder einfach Rentner. Und im Gegensatz dazu ist die sekundäre Einkommensverteilung nach der staatlichen Umverteilung. Hier kann man sich wieder einfach Arbeitnehmer und Selbstständige angucken. Das bedeutet, die Personengruppen sind erstmal so dieselben, aber die Verteilung ist halt unterschiedlich. Also dass zum Beispiel Arbeitnehmer, die vielleicht weniger Geld bekommen halt mehr durch Einkommensverteilung. Und jetzt fragt ihr euch, wie wird denn das Einkommen verteilt? Also nimmt man dann einfach den Reichen das Geld weg? Also so ist es eigentlich nicht direkt, dass da irgendwer kommt und irgendwie das Geld einsammelt, sondern die Umverteilung bezieht sich meistens an erster Stelle durch Steuern. Und zwar haben wir hier in Deutschland ein Steuerklassensystem. Das bedeutet, dass wenn du weniger verdienst, zahlst du weniger Steuern, als wenn du mehr verdienst. Weil wenn du mehr verdienst, zahlst du mehr Steuern. Und ich weiß nicht genau die genaue Steuerklasse, aber zum Beispiel beim Minijob musst du dann gar keine Steuern zahlen. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wie viel Geld du im Jahr verdienen darfst, dass du keine Steuern zahlst, aber da gibt es auch eine Grenze. Also es kann auch sein, dass du was verdienst und dann aber nicht zahlst, aber das ist dann natürlich das bare Minimum. Also damit kannst du kaum irgendwie dir alles finanzieren. Das ist eher so was wie für Studenten oder auch Schüler, dass die halt eben ihren Minijob haben und dann noch Geld zum Beispiel haben, um ihr Studium zu finanzieren. Und eben Steuern ist ganz, ganz wichtig, weil die Einkommensverteilung ist dann eben praktisch so, dass von den Reichen, in Anführungszeichen immer so, dass denen praktisch das Geld durch die Steuern sozusagen, also nicht weggenommen, das hört sich so negativ an, aber die zahlen ja mehr Steuern. Und diese Steuern können dann wiederum wie Transferleistungen, für Transferleistungen eben benutzt werden. Eine weitere Sache, die man machen kann, sind irgendwelche Gebühren oder halt eben die Sozialabgaben, das heißt eben die Transferzahlungen. Das bedeutet einfach, dass man eben die Steuern benutzt, um eben Einkommenstransferleistungen zu erbringen. Es kann aber auch sein, dass es irgendwelche Subventionen gibt und das ist dann halt eben so aufgebaut. Also sozusagen, dass man versucht, dass die Menschen, die weniger Geld haben und Geld verdienen, dass die weniger Steuern zahlen müssen und dass dann die, die mehr Geld verdienen, mehr Steuern zahlen, sodass diese Steuern eben genutzt werden können, damit eben umverteilt wird durch eben Transferleistungen, also Sozialabgaben. Und dann ist es auch ganz wichtig zu benennen, dass es in Deutschland ein Ost-West-Gefälle gibt. Also es ist tatsächlich leider immer noch so, dass im Osten bei gewissen Branchen durchschnittlich weniger verdient wird als im Westen, obwohl es eigentlich genau derselbe Job ist. Genauso ähnlich ist das dann bei der Mann-Frau-Quote bzw. bei der Mann-Frau-Gefälle, dass einfach Männer bei gewissen Branchen ein bisschen mehr verdienen als Frauen. Und das ist einfach ganz wichtig hier zu benennen. Das hat ganz unterschiedliche Gründe, die halt auch noch so viel so mit Deutschlands Geschichte oder mit so alten Verankerungen zu tun haben. Und wenn man sich dann aber so Statistiken anguckt, ist Deutschland eigentlich schon so, dass man versucht, die Einkommensungleichheit eben gering zu halten und achtet auch hier immer so auf den Begriff Einkommensungleichheit und nicht auf Einkommensgerechtigkeit, weil das haben wir uns auch schon in der letzten Folge angeguckt. Es ist relativ schwierig zu sagen, was jetzt gerecht und was ist ungerecht ist. Und hier geht es halt wirklich um die Einkommensungleichheit, weil Einkommensungerechtigkeit ist eben sehr subjektiv. Wie gesagt, ist in Deutschland die Einkommensungleichheit weniger nach Statistik, wenn man das eben mit verschiedenen Ländern so vergleicht. Zum Beispiel in den USA ist es schon relativ hoch, weil die in den USA haben hier schon eine sehr freie Marktwirtschaftsform. Dazu haben wir uns auch schon alles angeguckt. Und dementsprechend gibt es in den USA auch nicht so die unfassbar krassen, stabilen sozialen Sicherungsnetze. Wenn man sich aber zum Beispiel dann in Japan ist dann die Einkommensungleichheit sehr, sehr niedrig. Also da ist die in Deutschland höher. Und wie misst man denn jetzt eigentlich diese Einkommensungleichheit? Also es gibt zwei Optionen, einmal die Lorenz-Kurve und einmal den Gini-Koeffizient. Und wenn ihr jetzt den Podcast schon länger mitverfolgt, dann müssen die euch eigentlich schon bekannt vorkommen. Und zwar ist die Lorenz-Kurve so eine Kurve, ein Graph, die eben die Einkommensverteilung grafisch darstellen möchte und eben zeigen will, wie das Einkommen auf die Bevölkerungsanteile verteilt ist. Und zwar ist diese Kurve entweder sehr gekrümmt oder nicht gekrümmt. Und dieser Krümmungsgrad gibt dann eben Auskunft über das Maß an Verteilungsgleichheit ein. Und zwar, je weniger gekrümmt es ist, desto größer ist die Verteilungsgleichheit. Das bedeutet, je mehr diese Lorenz-Kurve eine Gerade ist, desto besser ist es praktisch, weil dann eben die Verteilungsgleichheit höher ist. Und je mehr gekrümmter ist, desto geringer ist eben diese Verteilungsgleichheit. Also im Umkehrschluss, je gekrümmter es ist, desto höher ist die Verteilungsungleichheit. Das könnt ihr einfach mal nachgoogeln und das euch mal anschauen. Oftmals ist es dann in der Grafik so, dass dann sozusagen die perfekte Lorenz-Kurve eingezeichnet wird und dann, dass man das dann eben im Verhältnis, in Relation an sich angucken kann, wie hoch jetzt die Verteilungsgleichheit oder eben Verteilungsungleichheit ist. Ein weiterer Koeffizient wäre eben der Gini-Koeffizient, und zwar ist es ein Maß für Ungleichheit bzw. Gleichheit, eine Verteilung. Und eine vollständige Gleichverteilung würde 0 betragen und eine vollständige Ungleichverteilung würde 1 betragen. Das heißt, man bewegt sich immer in diesem Grad 0 und 1, und natürlich ist es besser, je näher man an der 0 dran ist, desto besser ist natürlich die Gleichverteilung. Und das sage ich jetzt so, weil ja in der sozialen Marktwirtschaft ist es natürlich so, dass man eigentlich so diese Einkommensungleichheit eher nicht haben möchte, und dementsprechend ist es da sehr wichtig, dass es eher an Null dran ist. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Steuern eine sehr wichtige Rolle spielen bei der Umverteilung. Tatsächlich gibt es noch zwei Arten von Steuern. Und zwar die direkte Steuerabgabe bzw. die direkten Steuern und die indirekten Steuern. Direkten Steuern sind einfach die, die aus der Lohnsteuer bzw. die sich aus der Einkommenssteuer ergeben. Das heißt, diese unterschiedlichen Steuerklassen. Das bedeutet, wenn du irgendwo angestellt bist, dann verdienst du dein Geld und dann musst du ja monatlich oder jährlich, ich weiß jetzt nicht genau, musst du ja Steuern an den Staat abgeben. Und die indirekten Steuern sind da sehr, sehr individuell. Also das ist zum Beispiel die Umsatzsteuer oder die Mehrwertsteuer auf Kaffee, Nahrung, Bücher, Klamotten oder Zölle. Und die ist dann zum Beispiel bei Büchern geringer. Und die Mehrwertsteuer wurde ja auch gesenkt 2020. Und das ist dann praktisch Umverteilung, wenn du was kaufst, wenn man dann eben dadurch auch mehr Umverteilung haben möchte. Das bedeutet, durch eben diese Umverteilung, die sich eben aus Steuern und Transferleistungen ergibt, soll es eben ein gerechteres, immer in Anführungszeichen, oder gleicheres so Einkommen geben, weil eben das Ziel der sozialen Marktwirtschaft ist. Das Ziel der sozialen Marktwirtschaft haben wir uns gestern schon angeguckt, und zwar ist natürlich einmal das Wettbewerbsprinzip und die Marktkonformität. Das bedeutet, auch in der sozialen Marktwirtschaft steht der Staat an sich an erster Stelle, aber da eben das dritte Prinzip noch das Sozialstaatprinzip ist, muss man eben die Bürgerinnen und Bürger unterstützen, das heißt zum Beispiel Finanzierung der Wohnung oder auch eben durch die ganzen Transferleistungen. Und was auch hier in diesem Kontext ganz oft so gebracht wird, sind irgendwelche Grafiken und Statistiken. Und wir hatten jetzt einmal letztes Jahr, glaube ich, so die Frage, ob man wirklich so Statistiken immer trauen kann. Und da sind wir halt auf den Schluss gekommen, dass es immer so sein kann, dass die grafische Darstellung manchmal sehr manipulativ wirken kann, durch zum Beispiel nicht verhältnismäßige Darstellungen. Das sollte hier noch am Rande gesagt sein. Vielleicht habt ihr das auch gemacht. Wenn nicht, dann ist es vollkommen irrelevant über das, was ich gerade eben gesprochen habe. Aber das sollte euch eben bewusst sein. Und in der nächsten Folge geht es dann um die Stellung des Verbrauchers auf dem Markt. Da gucken wir uns ganz, ganz viele Theorien an, wiederholen einfach alles wieder. Das haben wir auch schon alles gemacht. Und dann hoffe ich, hat euch diese Folge gefallen, geholfen, was auch immer. Ich wünsche euch bis morgen noch einen schönen Tag, eine erfolgreiche Woche. Und vielleicht habt ihr heute was mitgenommen. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr mir das immer sehr, sehr gerne per E-Mail schreiben. Die ist auf meiner Startseite verlinkt, beziehungsweise einfach könnt ihr draufdrücken und dann kommt ihr direkt auf die E-Mail-Adresse oder auch einfach auf YouTube. Und abonniert sehr, sehr fleißig meinen YouTube-Kanal, weil wir haben fast die 800 Abonnenten geknackt, das ist so krass. Und dann freue ich mich, dass ich euch vielleicht helfen konnte. Und bis dahin, wie gesagt, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund, tschüss.